Ich möchte heute über Hebräer 11, Vers 8 bis 16 predigen. Ich habe vor anderthalb Jahren ungefähr die letzte Predigt zu Hebräer 11 gehalten. Eigentlich hatte ich angekündigt, dass ich immer, wenn ich komme, eine Predigtreihe zu Hebräer 11 mache. Weiß nicht, wer von euch sich daran erinnert, aber ich konnte es nicht halten, weil ich mit Reinhard einfach verschiedene Predigtreihen gemacht habe und wir uns so dann ergänzt haben, ich hier was mitgebracht habe aus Langenau und er gleichzeitig dann nach Langenau was mitgebracht hat von hier. Von dem her habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach weiter mit Hebräer 11, schauen wir mal, wie es weitergeht und schauen wir mal, wie weit ich komme. Es sind danach, glaube ich, noch 3, 4 andere Predigtreihen oder Predigten genau in der Reihe. Von dem her mal schauen, wie lange sich das noch zieht. Aber heute geht's um den Titel Der Glaube, der Schritte tut. Und da direkt erstmal eine Frage an euch. Was denkt ihr, wie viele Schritte seid ihr heute gelaufen? Ich weiß ja, ob jemand einen Schrittzähler hat. Manche haben das auf dem Handy. Ich schaue mal gerade meine Schritte an. Sind natürlich an einem Sonntagmorgen logischerweise nicht ganz so viele. Heute sind es 626 Schritte. Das klingt sehr wenig. Also, aber ich hatte mein Handy auch nicht den ganzen Tag oder den ganzen Morgen bei mir. Von dem her, vielleicht kommen nochmal 100 oder 200 dazu. Ist also auf jeden Fall nicht viel. Oder vielleicht die Frage, wie viel seid ihr gestern gelaufen? Da ist bei mir 2565 Schritte. Ist jetzt auch noch nicht arg viel. Gut, ich saß gestern sehr viel im Büro an meiner Masterarbeit. Also von dem her ist auch logisch. Oder allgemein einfach, wie viel seid ihr die ganze letzte Woche gelaufen? Das kann ich bei mir gar nicht schauen. Mein Highlight ist aber tatsächlich Dienstag mit 7122 Schritte. Also ihr merkt, ich bin nicht der große Schritte. Tour, ja, das ist bei einem Bürojob doch oft so. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Wie viele von diesen Schritten, die ihr getan habt, habt ihr im Bewusstsein mit Gott gemacht? Wie viele von den Schritten habt ihr gemacht, weil ihr von Gott den Auftrag dazu bekommen habt? Wie viele von den Schritten habt ihr gemacht, weil ihr für Gott unterwegs wart? Ich finde, das ist eine spannende Frage. Aber einfach auch eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Denn welche Schritte sind jetzt eigentlich für Gott und welche nicht? Vielleicht die Schritte hierher im Gottesdienst, da ist relativ klar. Ich komme hierher, weil ich mit Gott unterwegs sein will, weil ich auf ihn hören möchte. Aber was ist mit den Schritten in meinem Alltag? Und heute geht es um Abraham und seinen Glauben. Und dazu möchte ich direkt mal Hebräer 11, Vers 8 bis 17 aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Und ihr dürft gern mitlesen. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Abraham, er hat viele, sehr viele Schritte für Gott getan. Ungefähr kann man sagen, wenn man es mal hochrechnet, 1,5 Millionen Schritte. Laut Google Maps hat er dafür ungefähr 200 Stunden reine Laufzeit gebraucht, was in etwa so vielleicht 3 bis 4 Wochen wären, wobei das wahrscheinlich ein bisschen wenig ist, weil man ja doch irgendwie auch mal Pause machen muss und so weiter. Aber man merkt, Abraham hat richtig viele Schritte getan. Denn er hatte wirklich einen Glauben, der Schritte tut. Diese Schritte hat er getan, weil er von Gott gerufen wurde. Und weil er darauf gehört hat, was Gott gesagt hat. Und weil er somit dann auch seine Heimat gefunden hat. Und das sind auch meine 3 Punkte für heute Morgen, für die Predigt. Einmal zum Schritt berufen, dann zum Hören berufen und zur Heimat berufen. Abraham, er wurde zum Schritt berufen. Sogar zu sehr vielen Schritten. Und ich möchte aus 1. Mose vorlesen, in Kapitel 12, ab Vers 1. Denn da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Gott, er hat ihm einen klaren Auftrag gegeben. Er hat ihn sozusagen berufen. Ihm und mit ihm seine Frau Sarah. Denn sie sollten alles, was sie hatten, ihre gesamte Heimat und auch ihre Familie, ihre Verwandtschaft, ihre Freunde hinter sich lassen und dann in ein fremdes Land ziehen. Man muss aber dazu sagen, dass so ein Umzug nicht einfach so ist wie heutzutage, wie zum Beispiel von Reinhard und Ruth. Sie sind ja in Mengen, aber sie sind nicht aus der Welt. Man kann mit ihnen telefonieren, Briefe schreiben, sie besuchen. Und ich kenne es auch. Ich bin auch schon einige Male in meinem wahrscheinlich recht kurzen Leben umgezogen, sogar einmal bis nach Kanada und wieder zurück. Aber auch da, Probleme bis auf Heimweh, hat man heutzutage eigentlich mit so einem Umzug nicht wirklich. Doch in der Zeit damals war so ein Umzug oder eher ein Wegzug eine fast unvollziehbare Zumutung. Alles hinter sich lassen, alle Sicherheiten, die man hat, aufgeben, das war schon krass. Das war schon ein Auftrag. Aber die beiden, sie haben es getan. Sie haben es gemacht. Sie sind weggezogen von ihrer Heimat. Sie sind weggezogen von ihren Verwandten. Sie sind weggezogen in ein Land, das sie nicht gekannt haben. Und wo sie auch nicht einmal wussten, ja, wohin sie eigentlich ziehen sollten. Aber noch mehr, als sie in diesem Land waren, ja, da haben sie keine Heimat gefunden. Wie es der Hebräertext sagt. Denn da steht in Vers 9, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob. Sie waren Fremde in dem neuen Land. Es wurde nie so wirklich richtig ihre Heimat. Sie mussten in Zelten leben und in dem Land als Nomaden umherziehen. Und ich finde, das ist schon wirklich ein sehr krasser, ein sehr deutlicher Glaubensschritt, den Abraham und Sarah und letztendlich auch Isaak und Jakob da gemacht haben. Denn durch ihren Glauben sind sie dem Ruf Gottes, also irgendwie seiner Berufung für sie gefolgt. Aber was ist jetzt eigentlich eine Berufung ganz genau? Bist du auch ein Berufener? Bin ich vielleicht auch ein Berufener? Hoffentlich nicht, um so viele Schritte zu tun, wie Abraham es machen musste. Aber ja, wir sind auch Berufene. Denn auch uns beruft Gott. Paulus macht das in 1. Korinther 1, Vers 1 bis 2 deutlich. Denn da schreibt er, Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Paulus bezeichnet sich hier selber als berufener Apostel. Aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen, sondern um die Empfänger. Denn er schreibt den Brief an die berufenen Heiligen, also alle, die an Jesus Christus glauben und so Heilige und eben Berufene werden. Das bedeutet, ich und auch du bist also ein Berufener von Gott. Er beruft dich, ganz egal, wo du mit Gott stehst und wie viel du mit ihm zu tun hast. Gott hat dich berufen, ihm nachzufolgen, an ihn zu glauben, mit ihm unterwegs zu sein. Aber noch mehr. Paulus, er nennt sich ja eben berufener Apostel. Und warum? Weil er von Gott berufen wurde zum Aposteldienst. Letztes Mal, als ich da war, da haben wir Noahs Glaube angeschaut. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnert. Aber Noah, er wurde von Gott berufen, eine Arche zu bauen. Und eben auch Abraham wurde berufen, in ein anderes Land zu ziehen. Was ist mit uns? Zu was bist du berufen? Zu was bin ich berufen? Ich hoffe und ich wünsche mir, dass jeder von euch sagt, hey, ich lebe meine Berufung. Ich lebe das, wo Gott mich hinberufen hat. Und damit meine ich nicht unbedingt das, was ihr so gut könnt oder was Gott euch als Talent gegeben hat, sondern wirklich die Berufung, die Gott euch gegeben hat. Ja, für den einen, da mag es der Pastorenjob sein. Für den anderen vielleicht als Hausfrau, Ehefrau und Mutter zu leben oder wieder für den anderen in einem Job zu arbeiten, zu dem er berufen wurde. Und alles ist genauso gut, wie es ist, denn keine Berufung ist irgendwie besser als eine andere. Wichtig ist nur, dass man seine Berufung lebt, dass man die Schritte geht, dass man ein Nachfolger wird und kein Nachsitzer. Denn durch Sitzen kann man nichts bewegen und nichts verändern und lebt sicherlich auch nicht die Berufung, die Gott einem gegeben hat. Was ist also deine Berufung? Wozu bist du berufen? Wozu bin ich berufen? Vielleicht auch ganz konkret hier in der Gemeinde in Ulm. Gerade jetzt, wo ihr vakant seid. Wozu bist du hier berufen? Vielleicht zum Predigen. Vielleicht Technik zu machen. Vielleicht Kinderprogramm zu machen. Vielleicht zu putzen oder irgendwas anderes, was Reinhard und Ruth gemacht haben. Da ist wahrscheinlich sehr viel, wo irgendwie jetzt Fragezeichen sind, wo Lücken sind. Wozu bist du berufen? Diese Frage ist wichtig, denn ich denke, dass wir keine Nachsitzer sein wollen, dass wir nicht einfach nur rumsitzen wollen, sondern dass wir nachfolgen wollen, dass wir Schritte tun wollen, weil wir zu Schritten berufen sind. Aber was ist jetzt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ach, ich weiß nicht so richtig, was meine Berufung ist. Ja, das kann passieren und ist auch gar nicht mal so schlimm. Wichtig ist nur, dass man weiß, man ist auch zum Hören berufen. In den Geschichten mit Abraham, da spricht Gott sehr oft mit Abraham. Zum Beispiel direkt in 1. Mose 12, Vers 1. Da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham. Und jetzt, was tut Abraham? Er hat nicht gesagt, sorry Gott, einen kleinen Moment, einen kleinen Augenblick bitte, ich bin gerade total beschäftigt. Ich muss erst noch die Ernte holen und habe danach dann Zeit für dich. Nein, sondern er hört zu. Und nachdem Gott mit ihm gesprochen hat, heißt es, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Weiter in Vers 7. Spricht Gott wieder mit ihm. Denn dort heißt es, und der Herr erschien dem Abraham und sprach. Und auch hier gibt es eigentlich wieder gar keine Einwände von Abraham. Und wie ist seine Reaktion auf das Gesagte? Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Dann geht's weiter in Kapitel 13, Vers 14. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Und so weiter. Und die Reaktion? Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter der Terebinte von Mamre, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn ein Altar. Und noch ein kleines Beispiel in Kapitel 17, Vers 1. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm. Seine Reaktion ist nicht, ach, jetzt 99 Jahre habe ich dir gedient, puh, jetzt bin ich aber wirklich, also mal meine Rente ist angekommen. Nein, seine Reaktion in Vers 23, und Abraham nahm seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus Geborenen und alle mit seinem Geld gekauften Sklaven, alles, was unter den Leuten des Hauses Abraham männlich war, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an eben diesem Tag, wie Gott zu ihm geredet hatte. Wir merken also, Abraham hat Gott wirklich zugehört und entweder genau das getan, was er von ihm wollte, oder er hat ihm einen Altar gebaut, ihm darauf ein Opfer gebraucht, ihn angebetet, ihn gepriesen, gelobt. Abraham, er wusste wirklich, dass er sich einerseits Zeit nehmen muss, um auf Gottes Stimme zu hören und andererseits, ja, dass er dann auch das Gehörte umsetzen muss. Spannend ist dabei das deutsche Wort gehorchen. Denn welches Wort steckt in gehorchen? Horchen. Ich muss, um zu gehorchen, muss ich erstmal horchen, zuhören. Ja, das Wort benutzt man heutzutage nicht mehr wirklich, aber es zeigt sowas Schönes. Denn eben um Gott gehorchen zu können, muss man erst einmal Gott zuhorchen, auf ihn hören. Hören, was er von einem will, was er mit einem vorhat, zu was er einen beruft. Ja, vielleicht große Fragen, was ist mein Beruf, was mache ich, aber vielleicht auch ganz kleine Fragen. Was kann ich für einen Dienst in der Gemeinde übernehmen? Jetzt. Das stellt mir und dir jetzt natürlich auch die Frage, ja, habe ich denn überhaupt Zeit dazu, Gott zuzuhören? Gebe ich ihm überhaupt Platz in meinem Alltag, dass er zu mir sprechen kann? Oder bin ich so beschäftigt mit anderen Dingen, dass ich seine Stimme in den vielen anderen Stimmen gar nicht wahrnehme? Und dazu drei kurze Tipps. Funktioniert nicht so gut. So, erstens, Sound off, also mal Stille. Einfach mal alles abschalten, was einen um einen so rumschwirrt. Damit mein Herz für Gottes Wort, für Gottes Reden wirklich auch geöffnet wird. Im Psalm 46, Vers 11, da heißt es, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das Problem ist nur, die Welt, sie wird immer, immer lauter. Und immer mehr Nebengeräusche und Ablenkungen haben wir doch. Umso wichtiger ist, dass man lernt, auf die leise Stimme Gottes zu hören. Denn manchmal kommt Gottes Reden auch als Flüstern, als etwas Leises, weil er dir ganz nahe ist. Und da dann zu sagen, ich nehme mir bewusst mal Ruhezeiten, ich schalte mal mein Handy ab, ich lass mal die ganzen Nachrichten sein und ich fokussiere mich ganz auf Gott und auf sein Reden. So, jetzt ein zweiter Punkt. Ein offenes Herz. Denn was war der entscheidende Faktor, dass die Jünger von Jesus ihn erkannt haben? Ihre Augen wurden aufgetan, als Jesus das Brot gebrochen hat. Ihnen kamen Erinnerungen hoch. Ihre Herzen waren offen für die Reden Jesus und gefüllt von Jesu Taten. Und da die Frage, ja, ist dein Herz wirklich offen für Jesus? Die Jünger, sie haben etwas gesagt, das wir heute eigentlich als Gebet nutzen können. Herr, bleibe bei uns. Herr, komm, sei du uns ganz nah. Was öffnet dein Herz für Gott, für sein Reden? Vielleicht kleine Erinnerungen, wo Gott in deinem Leben schon gewirkt hat. Vielleicht Lieder. vielleicht einzelne Verse, die schon in dein Leben reingesprochen hat. Schreib's auf, halt's fest und erinnere dich so an Gottes Reden und hab ein offenes Herz. Drittens, jetzt schauen wir mal. Ja, das ging schnell. Gott redet nicht nur durch sein Wort, sondern Gott kann durch sein Wort reden. Und dazu muss man es mit Zeit lesen. Man braucht Zeit dafür. So kann er dann auch zu einem sprechen. Aber er kann ja auch durch Träume, durch Visionen, durch andere Menschen, durch Lebensführungen oder auch direkt zu einem sprechen. Also da offen sein für Gottes Reden. Offen sein, dass er zu einem redet, durch andere Menschen, durch Situationen und so weiter. Sei also bereit, Gottes Reden zu hören. Und sei dir bewusst, du bist zum Hören berufen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Lassen wir mal so. Den dritten Punkt habe ich zur Heimat berufen genannt. Und dahinter verbirgt sich der Grund, weshalb Abraham und Sarah einfach so alles aufgeben konnten. Ihre Heimat, ihre Freunde, ihre Verwandten, ihre Familie. Warum sie alles aufgeben konnten und in ein fremdes Land ziehen konnten. Denn sie wussten, wo ihre Heimat ist. Der Hebräertext, er drückt es so aus. Ab Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern. Und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren. Das ist nach einem himmlischen. Sie bekannten und glaubten daran, dass sie auf dieser Erde kein Bürgerrecht hatten. Denn sie sehnten sich nach einem Vaterland, das bei Gott ist. Dass das nicht einfach nur irgendwie Heimweh war, wie man es jetzt irgendwie auch hätte interpretieren können. Und die Sehnsucht nach ihrem Zuhause, nach ihrer Heimat, nach ihren Verwandten, das sagt der Hebräertext ganz klar. Denn sie hätten jederzeit zurückgehen können. Das haben wir vorhin gelesen. 3-4 Monate. Vielleicht auch 1-2 Jahre. Aber sie hätten immer zurückgehen können. Aber das taten sie nicht. Denn sie trachteten nicht nach ihrem Heimatland, sondern sie trachteten nach etwas Besserem. Nach etwas Himmlischem. Nach einer Stadt, die bei Gott ist. Die nicht kaputt gehen wird. Und in der Gott immer da ist. Und das ist wirklich eine Sehnsucht, die Gott an erster Stelle stellt. Und für Abraham und Sarah, da war es entscheidend wichtig, dass Gott in ihrem Leben eine Rolle spielt. Und so konnten sie auch einiges ertragen. So konnten sie Fremde in ihrem neuen Land sein. Denn sie haben die Verheißung von Gott eigentlich nicht so wirklich erlebt. In 1. Mose 12, Vers 2 bis 3, da steht die Verheißung über die Nachkommen. Denn da heißt, da spricht Gott, und ich will dich, also sagt er zu Abraham, zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann heißt es in Vers 7 noch über die Verheißung über das Land, dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch in der Abrahams Geschichte auskennt. Aber Abraham, er hatte 2 Kinder, wovon eins weggelaufen ist und das andere auch nur 2 Söhne hatte. Es wirkt jetzt nicht so wirklich wie eine große Nation, wo man sagt, boah, guck mal hier, meine 20 Enkel. Nein. 2 Kinder, 2 Enkel. Und das Land, in dem sie waren, es gehörte nicht Abraham. Er musste in Zelten umherziehen. Es war nicht seine Heimat. Er war Fremder. Ja, er hat nach dem Tod von Sarah einen Platz in dem Land gekauft, um sie zu bestatten. Aber das war's. Also auch hier hat die Verheißung von Gott nicht so wirklich funktioniert. Oder jedenfalls scheint es so. Also warum hat er alles weitergemacht? Warum ist er an Gott geblieben? Wenn man jetzt 4000 Jahre in die Zukunft spult, also in die heutige Zeit, dann merkt man, ja, die Nachfahren von Abraham bekamen wirklich das Land. Und auch heute noch gehört Israel zum Teil den Juden, also den Nachfahren von Abraham. Und auch Nachfahren hat Abraham sehr, sehr viele bekommen. Ja, das sind zum einen die, die mit ihm wirklich verwandt sind. Also alle Menschen, die irgendwie von den Juden abstammen. Aber darum geht's bei den Nachfahren Abrahams eigentlich nicht wirklich. Denn in Römer 9, Vers 6 bis 8, da heißt es: Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes. Sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Es sind also alle Nachfahren Abrahams, die auch Kinder Gottes sind. Die also an Gott glauben. Und das macht uns alle hier zu Nachfahren Abrahams. Mit 4000 Jahren Abstand sieht man also schon, dass die Verheißung Gottes an Abraham sehr gut erfüllt wurden. Aber für Abraham selber bedeutete es Geduld, Geduld und Geduld. Und einfach Glaube. Glaube, dass es Gott schon irgendwie macht, auch wenn man es nicht direkt sieht. Und ja, manchmal da ist in der Geduldzeit auch etwas schwierig und nicht so schön, wie man es gerne hätte. Aber Abraham, er wusste es. Er wusste, dass Gott ihm eine Heimat versprochen hat. Und er glaubte, dass diese Heimat bei Gott ist. Er glaubte an Gott. Und er vertraute Gott. Ja, wie steht's um deine Berufung? Oder vielleicht auch um deine Verheißungen von Gott? Manchmal, da hat man das Gefühl, Gott hat einen wirklich in eine Richtung schon fast gedrückt, weil er einen beruft. Und dann merkt man aber ziemlich schnell, irgendwie läuft es doch nicht so. Ja, was denkt ihr, wie sich Abraham und Sarah gefühlt haben mussten? Von den Verheißungen und Berufungen haben sie quasi nichts gesehen. Obwohl sie gehört haben, obwohl sie Schritte gegangen sind, obwohl sie alles hinter sich gelassen haben. Aber manchmal ist das Leben einfach anders, als man es selber erwartet. Gott hätte ihnen auch einfach ein Stück Land geben können und noch viele Kinder und noch mehr Enkelkinder schenken können. Dann hätten sie wirklich den Beginn von ihrer Verheißung gesehen und erlebt. Aber das hat er nicht. Und trotzdem haben sie an ihn geglaubt. Und trotzdem sind sie immer wieder Schritte mit ihm gegangen in Richtung der Berufung, die Gott für sie vorgesehen hat. Denn sie wussten, hey, bei Gott, da ist meine Heimat. Sie haben kein Bürgerrecht auf dieser Erde, sondern bei Gott. Was können wir also Was können wir also von dem Glauben von Abraham und Sarah lernen? Sie hatten wie auch schon Abel, Henoch und Noah einen sehr, sehr tiefen Glauben an Gott. Sie waren mit ihm unterwegs. Auch wenn bei ihnen nicht steht, dass sie mit Gott irgendwie wandelten, dass sie mit Gott unterwegs waren, wie es zum Beispiel bei Henoch heißt oder bei Noah heißt. Aber man merkt schon sehr schnell, dass ihnen Gott nicht ganz so unwichtig war. Aber was sie dann gemacht haben, ist trotzdem eine sehr große Glaubenstat. Denn sie sind diese vielen Schritte mit Gott gegangen, weil sie an ihn geglaubt haben. Weil sie seiner Berufung für ihr Leben gefolgt sind. Gott hat sie zu vielem berufen und sie haben es gemacht. Denn sie wussten, sie sind von Gott zu Schritten berufen. Wie konnten sie sich da so sicher sein? Weil sie ebenfalls wussten, sie sind zum Hören berufen. Sie haben Gott zugehört, sie hatten Zeit, dass Gott zu ihnen redet. Und sie haben auf ihn gehört und ihm gehorcht. Und deshalb konnte Abraham bei Gott Heimat finden. Gott war ihm so wichtig. Und weil er an ihn glaubte, wusste er auch, wo seine Heimat ist. Nicht auf der Erde, nicht in seinem Heimatland, sondern in der Stadt seines Vaters, bei Gott. Was jetzt also mit dir? Kennst du deine Berufung? Vielleicht im großen Sinn, also für deine Lebenstätigkeit, aber auch im kleinen Sinn. In den Aufgaben hier in der Gemeinde, in den Aufgaben in deiner Nachbarschaft, mit deinen Freunden, Verwandten, wie auch immer. Einfach in die Situation, in die dich Gott gestellt hat. Wenn ja, dann super, dann hör weiter zu. Und wenn nein, dann hör auch weiter zu. Denn Gott spricht zu dir und zu mir. Gott spricht zu uns allen. Die Frage ist, nehmen wir seine Stimme in unserem vollen Alltag wahr? Hören wir ihm zu? Geben wir ihm überhaupt Platz, um zu uns zu sprechen? Und ich hoffe, dass ihr das für euch mitnehmt. Dass ihr einfach danach sucht, was eure Berufung ist. Welche Schritte ihr gehen sollt. Dass ihr Platz habt, dass Gott zu euch sprechen kann. Und dass ihr auf seine Stimme hört. Amen. Ich würde gern mit uns beten. Vater, hab du Dank, dass wir in deinem Wort solche guten und schönen und lehrhaften Geschichten lesen können. Hab du Dank, dass du zu Abraham und auch zu Sarah so deutlich gesprochen hast. Und dass sie uns in ihrem Leben, in ihrem Wandeln, in ihrem auf dich Vertrauen und bei dir Heimat finden, so ein Vorbild für uns sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir genau das auch annehmen, was sie gemacht haben. Dass wir ihrem Vorbild folgen, dass wir auf dich hören, dass wir Zeiten in unserem vollen Alltag ja haben oder uns einrichten, in denen wir auf dich hören können. In denen wir darauf hören können, wie du uns leitest, wie du uns führst. Und dass wir das dann auch tun, dass wir diese Schritte auch im Vertrauen und im Bewusstsein auf dich tun, weil wir wissen, wir haben bei dir Heimat. Amen. Ja, was ist jetzt, wenn du dir denkst, boah, puh, berufen sein zu etwas, okay, schön, aber gleichzeitig auch ziemlich schwer. Ziemlich schwer, weil ich doch immer wieder die falschen Wege gehe. Weil ich immer wieder die falschen Entscheidungen treffe. Weil ich immer wieder den falschen Weg einschlag und eigentlich nicht das tue, was Gott von mir will. Wo er mich haben will, wo er mich hinberufen hat. Aber genau da kommt Jesus rein. Denn Jesus, er ist am Kreuz gestorben, obwohl er sündlos und fehlerlos war. Er hat immer die richtigen Schritte gewählt. Und der letzte Schritt von ihm, ja, das war wahrscheinlich der schwerste. Er starb für deine und für meine Sünden. Also für die falschen Sachen, die wir tun. Für die falschen Wege, die wir gehen, für die falschen Entscheidungen, die wir treffen. Aber weil er für uns gestorben ist, können wir es, wie es in Hebräer 4, Vers 16 steht, freimütig vor Gott treten. Zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lass uns also gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ja, wirklich feiern, denn wir können diese schlechten Situationen, diese falschen Wege, die falschen Entscheidungen oder die falschen Sachen und wie auch immer man die Sünde beschreiben will, wir können sie zu Jesus bringen. Wir können vor ihn kommen, können sie ablegen und er wird uns vergeben. In Psalm 51 heißt es, schaffe in mir ein reines Herz und einen neuen beständigen Geist. Und ich gebe euch jetzt einen kleinen Moment der Stille, in der ihr darüber nachdenken könnt, wo ihr in eurem Leben gerade nicht auf dem richtigen Weg seid. Macht euch Gedanken, wo ihr von Gott ein reines und ein neues, beständigen Geist braucht. Christus, wir sind Gäste an deinem Tisch. Aus deiner Hand empfangen wir, was wir brauchen. Aus deiner Hand nehmen wir, was kommt. Du bist wie das Brot, das uns ernährt. Du gibst dich uns und wir werden gekräftigt. Du bist der Wein, der uns erfreut. Du gibst dich und wir sind versöhnt mit Gott. Du bist unter uns, wenn wir Brot und Wein teilen und mit ihnen auch unsere Wünsche, unsere Schmerzen und unsere Angst. Du erlöst unser Leben vom Tod. Du machst unsere Zukunft hell. Amen. Und ich darf euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.